Schönen guten Morgen.
Das war der Wink mit dem Zaumpfahl von meinem Bruderherz, dass ich nächstes Mal über Josef predigen soll. Habt ihr das auch so verstanden? Danke, Philipp, fürs Lesen. Ich freue mich da zum See. Ihr seht an meiner Porsche, dass ich heute Morgen nicht weit gehen kann. Von dort oben im Gebäude, irgendwo dort oben bin ich, irgendwo dort oben hocke ich in meinem Büro. Normalerweise bin ich um die Zeit in der christlichen Gemeinde Dornbirn. Meistens stand ich da vorne, aber nicht immer. Und ich freue mich aber, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ist ein Vorrecht. Ich freue mich über die Einladung. Und ich möchte gern fortführen, was wir schon 2015 angefangen haben. Das ist jetzt die vierte Predigt, die ich bei euch halte über die Apostelgeschichte. Und ich möchte darum dort anknüpfen, weil die Apostelgeschichte gute Medizin ist für die und für mich. Wir brauchen das. Und deswegen möchte ich es mit euch heute Morgen anschauen. APG-Pforte. Wir haben zuletzt Apostelgeschichte 3 angeschaut, mit dem Gelähmten, der vor der Tempelschwelle geguckt ist und keine Chance gehört zum Tempel, zu Gott zum Chor. Und wie Petrus und Johannes er mit ihnen nehmen in die Anbetung Gottes. Steh auf und geh, war dort der Predigttitel. Und jetzt geht es weiter mit Apostelgeschichte 4. Widerstand ist zwecklos. Ich möchte euch laden, eure Bibel aufzuschlagen bei Apostelgeschichte 4. Zum Mitschauen. Vater im Himmel, öffne du unsere Herzen, damit man verstand. Amen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es war, als ich damals in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, vom Service Techniker zum Produktmanagement gewechselt bin. Ich hatte als Servicetechniker schon einiges an Erfahrung gesammelt, wie man Vorträge hält und habe unzählige Schulungen gegeben, vor allem für die Techniker, die ich dort auch unterrichtet habe. Aber im Produktmanagement war plötzlich alles komplett anders. Völlig andere Welt. Plötzlich saßen nicht mehr Techniker vor mir, von denen ich selber einer war, sondern plötzlich musste ich vor Vertriebsleitern und Marketingchefs und auch der Geschäftsführung Produktstrategien, Marketingpläne und den Fragen der großen Elite der Lichtbranche standhalten. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich 2 Tage vor meiner allerersten Präsentation, nachdem ich in diese Abteilung gewechselt bin, so nervös war. Ich habe Claudia dazu verdonnert, mit mir die Präsentation durchzugehen, immer und immer wieder. Wir haben sie so oft geübt, am Ende konnte sie Claudia mindestens so gut wie ich. Und fast hätte ich sie gefragt, Schätzle, magst du das nicht du für mich machen? Einfach, weil ich so nervös war. Ich war so nervös. Weil ich mich mit dem Gedanken, vor den Machern der Lichtbranche zu stehen und meinen Punkt zu machen, einfach nicht so gut anfreunden konnte. Was vor den Technikern nie ein Problem gewesen war, brachte mich vor den Marketing-Gurus in alle möglichen Zustände. Und eigentlich ist das Ganze ja auch ganz nachvollziehbar, oder? Denn es stimmt ja, je angesehener oder hochkarätiger das Publikum, desto größer ist die Angst, davor zu stehen. Zumindest ich erlebe das so. Je angesehener und je hochkarätiger das Publikum, desto größer ist unsere Angst davor, Rede und Antwort zu stehen. Und das ist die Realität. Und doch sehen wir heute in unserem Predigtabschnitt genau das Gegenteil passieren. Petrus hatte Jesus 3-mal verleugnet. Und er hätte dort Rede und Antwort stehen sollen. Gegenüber wem? Einer Magd und den Knechten des Hohepriesters. Alles geringe Leute. Schon dort hat Petrus komplett die Nerven verloren und den Mut. Und jetzt steht Petrus aber vor dem Hohen Priester selbst, vor dem Hohen Rat, vor der Elite Israels. Und redet freimütig und unerschrocken. Je angesehener und hochkarätiger das Publikum, desto größer die Angst, nicht hier bei Petrus. Das wären eigentlich die Leute hier, vor denen Petrus Angst haben müsste. Aber Petrus nicht mehr. Warum? Was ist passiert, dass Petrus hier so ein anderer Mensch ist? Was ist passiert mit diesem Petrus, der vor kurzem noch Jesus 3-mal verleugnet hat? Und die Antwort geht zurück auf Pfingsten, auf die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus angekündigt hatte und die seine Jünger zu Zeugen machen sollte, bis an die Enden der Erde. Hier steht Petrus vor der religiösen und politischen Elite, alles andere als ihm wohlgesonnen, und er predigt und verkündigt unerschrocken und freimütig den auferstandenen Jesus. Er, der vor einigen Wochen noch auf das Wort einer Magd hin Jesus dreimal verleugnet hatte. Was wir hier sehen, ist das Wirken des Heiligen Geistes, den der auferstandene Christus gesandt hat. Und an diesem Punkt hier in der Apostelgeschichte, in Kapitel 4, beginnt Lukas uns nämlich auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass die Botschaft von Jesus Christus zwangsläufig auf Widerstand stoßen muss und wir die Kraft Gottes brauchen. Widerstand ist eines der ganz, ganz großen Themen in der Apostelgeschichte. Das ist quasi eine Zusammenfassung des ganzen Buches. Das Evangelium breitet sich aus, das ist das Thema der Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist die große Überschrift der Apostelgeschichte. Und wir sehen, noch bevor das Evangelium die nächste Stufe Samaria erreicht, wird der erste christliche Märtyrer gestorben sein. Widerstand ist Teil des Christendaseins. Doch allem Widerstand zum Trotz endet die Apostelgeschichte mit dem Wort ungehindert. So endet die Story. So endet die Ausbreitung des Evangeliums in diesem Buch ungehindert. Weil in Gottes Kraft Gottes Wort ungehindert verkündigt wird. Inmitten aller Feindseligkeit und allem Widerstand zum Trotz. Widerstand ist zwecklos, wenn es um Gottes Pläne geht. Und darum geht es heute in Apostelgeschichte 4. Und was wir lernen, ist, wie Gottes Kraft in uns Widerstand überwindet. Wie in seiner Kraft die Gemeinde standhaft bleibt, allem Widerstand zum Trotz. Und wir müssen das hören, oder? Widerstand ist sicher. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, haben sie mich verfolgt, dann werden sie auch euch verfolgen. Das heißt, Widerstand ist sicher. Und wir sollten uns keinem falschen Optimismus hingeben, dass wir als Christen niemals Widerstand erfahren werden. Entweder persönlich oder gesellschaftlich. Aber was wir wissen müssen, wenn Widerstand sicher ist, ist, dass Widerstand zwecklos ist. Und dass wir keinen unnötigen Pessimismus brauchen. Dass wir keine Angst haben müssen vor Verfolgung. Und diese Angst ist aber da, stimmt's? Wir haben Angst vor Verfolgung. Aber hier sehen wir inmitten von Verfolgung einen Petrus, der so freimütig und mutig redet, dass das macht, dass ich sage, ich will auch so sein, wenn Verfolgung kommt. Die große Frage heute Morgen ist also die: Wie kann die Gemeinde, wie können wir im Angesicht von Verfolgung so standhalten, wie Petrus es hier tut? Das ist die Route, die wir nehmen durch diesen Text, Apostelgeschichte 4, 1 bis 31. Und ihr habt hinten auf euren Gottesdienstblättern, Flyern, auch zum Mitschreiben diese Auflistung hier. Das ist die Route, die wir heute nehmen. Widerstand, Punkt 1. Hier stehen sie, Petrus und Johannes, der Gelähmte aus Kapitel 3, hüpfend und gottlobend bei ihnen. Und alle können es sehen. Sie haben ihn über diese Tempelschwelle mitgenommen, in den Tempel, in die Anbetung Gottes, in die er niemals kommen hätte können, aus eigener Kraft. Und Petrus und Johannes verkündigen den Namen des Herrn Jesus Christus in dieser Halle Salomos, sagt Lukas uns. Das war quasi der Hörsaal des Tempels. Hier wird gepredigt. Und es predigen zwei Fischer, ungelehrte Leute, Laien. Und es dauert nicht lange, bis die Tempelbehörde Wind davon bekommt. Und just in Vers 1, in Kapitel 4 tauchen sie auf, die Tempelleitung. Während sie aber zum Volk Gottes redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Das waren die Ordnungshüter damals. Verantwortlich dafür, was in und um den Tempel passiert. Die Sadduzäer waren die regierende Oberschicht und die sind es gewesen, die auf Petrus und Johannes zugehen und in Vers 2 aufgebracht sind darüber, dass Petrus und Johannes predigen. Sie sind aufgebracht. Da ist keine Freude darüber, dass dieser gelähmte Mann wieder gehen kann. Das nehmen sie überhaupt nicht wahr. Kein Staunen über Gottes Wirken hier. Sie waren einfach nur aufgebracht. Drei Gruppen, Sadduzäer, Priester, Hauptmann. Keine Freude an dem, was Gott hier tut. Kein zweiter Gedanke verschwendet, dann könnte das Gottes Hand sein, die hier sichtbar wird. Keine Freude, sondern sie sind einfach aufgebracht. Und ich weiß nicht, ob du so jemanden kennst, der im Angesicht von etwas Wunderbarem, das du gerade genüßest, das bestaunenswert ist, immer nur das Schlechte sieht. Kennst du so jemand? Der einfach nicht sehen kann, was da kurz gerade abgeht, sondern nur Kritik übt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Immer die Kritik, das muss man einer zugute halten, hier ist keine Kleinigkeit. Der Grund, warum sie aufgebracht sind, ist, weil die Apostel, Vers 2, in Christus die Auferstehung aus den Toten verkündigen. Deswegen sind sie aufgebracht. Und wieso ist das keine Kleinigkeit für sie? Ja, für die Sadduzäer erstens deswegen, weil die Sadduzäer gar nicht an eine Auferstehung glauben. Die Sadduzäer haben die Auferstehung, die Möglichkeit nach dem Tod lebendig zu werden wieder, verleugnet. Und wenn sie jetzt zugeben hätten müssen, dass Jesus auferstanden ist, dann hätten sie ihn als Sohn Gottes anerkennen müssen und ihre Lehre widerrufen müssen. Und das wollten sie nicht. Die Priester, die waren dagegen, weil die Auferstehung Jesus ihnen ganz klar vor Augen geführt hätte, dass sie den Messias getötet haben. Dass sie den König Gottes ans Kreuz nageln lassen haben. Das hätten sie zugeben müssen. Und das wollten sie auch nicht. Und der Hauptmann des Tempels, der wollte wahrscheinlich einfach nur seine Ruhe haben. Und der hatte vielleicht auch gehört, dass Jesus gesagt hat, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich einen neuen bauen. Das war dem sicher auch nicht recht. Ja? Dass Jesus gesagt hat, ich bin der wahre Tempel, dann hätte nämlich der Hauptmann seinen Job verloren. Die Auferstehung verdeutlicht den Anspruch Jesu als Sohn Gottes, als König Gottes und als alleiniger, einziger Zugang zu Gott. Kein Tempel, sondern Jesus allein. Jesus ist somit eine Bedrohung für all die Tempel in diesem Universum, in dieser Welt, die der Mensch sich baut. Jedweden Zugang, den wir uns schaffen wollen durch Religion zu Gott, ist ein Tempel, den wir uns selber erbauen. Jesus ist eine Bedrohung für das. Und seine Auferstehung der Beweis. Deswegen konnten sie die Auferstehung nicht einfach stehen lassen. Das hätte zu weitreichende Konsequenzen für ihr Bekenntnis gehabt. Jesus ist eine Gefahr für all die Tempel, die der Mensch sich baut. Geh raus und rede über Jesus. Und du kannst ohne Probleme über Jesus reden als einen weisen Lehrer. Kein Problem. Die Leute nicken das ab. Die sagen, ja, hey, Herr Jesus war nicht schlecht drauf. Du kannst sogar sagen, Jesus hat Wunder getan. Das können die Leute stehen lassen, echt. Aber sag, Jesus ist auferstanden und regiert. Dann stößt du auf Widerstand. Warum? Weil damit plötzlich dieser Anspruch deutlich wird, den Jesus hat, als Sohn, König und wahrer Tempel. Und sie legen deswegen in Vers 3 Hand an sie und bringen sie ins Gefängnis. Und es wird nicht das letzte Mal in der Apostelgeschichte gewesen sein, dass die Apostel in Ketten gelegt werden. Und Lukas zeigt uns bereits in Vers 4, dass Gott dennoch am Werk ist, auch wenn seine Verkündiger gefangen sind. Widerstand ist zwecklos. Vers 4, viele von denen, die das Wort gehört hatten, im Tempel, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. 5.000! Von 3.000 auf 5.000 in nur wenigen Tagen. Widerstand ist zwecklos. Ist Gott etwa beeindruckt durch die Machthaber der Zeit? Niemals. Sein Werk geht voran. Gestern 3.000, heute 5.000 ungehindert. Und während die Gemeinde unablässig wächst, rüstet sich die Elite, der sogenannte Hohe Rat, in Vers 5 und 6, das waren die Obersten, die Ältesten, die Schriftgelehrten, der Hohe Priester, alle, die Rang und Namen hatten, rüsten sich und versammeln sich und bildet somit das angesehenste und hochkarätigste Publikum, das damals auf den Plan treten konnte und wartet jetzt gegen Petrus und Johannes auf. Und sie konnten sie nicht einfach eingesperrt lassen, sie mussten eine Antwort finden, weil das Volk wissen wollte, wer steckt hinter dieser wunderbaren Heilung? Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan, fragen sie ihn also. Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr diesen Lahmen geheilt? Sie fragen, wer? Wer steckt dahinter? Und ich bin sicher, eigentlich kannten sie die Antwort. Ich bin mir sicher, dass sie die Antwort kannten und trotzdem diese Frage stellten, einfach vielleicht um Petrus einzuschüchtern. Sie wussten, dass es hier um Jesus geht. Das war, was Petrus und Johannes verkündigt hatten im Tempel. Das haben sie mitbekommen. Aber sie fragen sich trotzdem vor versammelter Elite, alles, was Rang und Namen hat, war da. Und sie dachten, sie könnten Petrus einschüchtern. So wie damals, als er sich einschüchtern ließ, als diese Magd ihn fragte, warst du nicht auch einer, der mit Jesus unterwegs war? Sie hofften, Petrus einschüchtern zu können. Sie hofften, Petrus würde es sich vielleicht auch nochmal anders überlegen, so wie damals, als er Jesus dreimal verleugnet. Vielleicht würde er wieder sagen, ich kenne Jesus nicht. Keine Ahnung, was hier abging. Damals hatte schon eine Magd und ein Knecht gereicht, um ihn einzuschüchtern. Sicher würde die gesamte religiöse Elite reichen, um ihn wieder einzuschüchtern. Komm schon, Petrus, verleugne doch deinen Jesus. Du kannst das. Du hast das schon mal gemacht. Guck dir die Leute an, die hier sitzen. Verleugne deinen Jesus. Sag, es war nicht Jesus und Melon Digo. Sag, Jesus ist tot und du bist frei, unverfolgt. Und Lukas' gesamte Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf Petrus und seine Antwort, das ist Punkt 2. Petrus, wird er Jesu Werk an dem Gelähmten leugnen und behaupten, ich kenne Jesus nicht? So wie damals. Und die Antwort ist nee. Der Petrus ist so anders, als wie der Petrus, der mir kennt hat. Was ist anders an dem Petrus? Der Lukas bringt es für uns extra auf den Punkt in Vers 8. Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist anders. Was Petrus nicht vermochte vor einer Magd, deren Mitknechte, das tut er jetzt unerschrocken und frei vor der Crème de la Crème Israels in der Kraft, die Jesus versprochen hatte. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Das hatte Jesus verheißen. Und Petrus ist nicht wiederzuerkennen. Statt ich kenne ihn nicht, sagt er, Vers 8 bis 13, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn ich heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werde, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn, Jesus, gesund vor euch steht. Mit anderen Worten, mir hat der Gelähmte nicht geheilt. Jesus war das. Durch ihn steht er gesund vor euch. Durch ihn, den ihr kreuzigt habt, den Gott aber wieder auferweckt hat von den Toten. Verstanden? Jesus lebt. Und ich habe keine Intention, keine Absicht, drüber zum Schweigen. Ich kenne ihn. Und nein, ich verleugne ihn nicht. Ich kenne ihn. Und ich bezeuge euch, dass er lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Und ich bin sein größter Fan, sagt Petrus. Vor der versammelten Elite. Verleugnung schaut anders aus. Das wissen wir, gell? Verleugnung schaut anders aus. Das wird anders klingen. Aber der Petrus ist ein neuer Mensch. Und er legt noch einen drauf in Vers 11. Das ist noch nicht genug, was er gesehen hat. Er legt noch einen drauf. Er sieht, Jesus, der Stein, der von euch Bauleuten, seht ihr zu einer, verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Mit anderen Worten, Jesus ist der wahre Tempel. Der Tempel, auf den ihr so aufpassend. Jesus ist der wahre Tempel. Der einzige Zugang zu Gott. Nicht nur für dein Lama, sondern für alle. Für alle. Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt kein anderer. Jesus rettet als Einziger. Und ich habe keine Intention, darüber zu schweigen. Ich kenne ihn. Nein, und ich verleugne ihn nicht. Sondern ich bezeuge euch, dass Jesus lebt und dass Jesus rettet. Jesus lebt. Hören Sie mich. Jesus lebt. Was wie der nicht durchgewackelt hat. Im Angesicht von dem neuen Petrus. Geist erfüllt, wie Jesus es versprochen hat. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und schon wie Petrus jetzt dir zum Schweigen bringt, die ihn zum Schweigen bringen wollten. Vers 14, sie konnten nichts dagegen sagen. Perplex durch die Freimütigkeit für den einfachen Fischer und die Erinnerung, dass der ja wirklich mit Jesus unterwegs war und der Gelähmte immer noch da gestanden ist und Gott gelobt hat. Das war einfach zu viel. Die Wahrheit war einfach viel zu klar. Sie konnten nichts dagegen sagen. Und der Plan, Petrus ich zum Schüchtern, zum ihn dort wieder anbringen, wo er schon mal gestanden ist, ist ordentlich in die Hose gegangen. Völlig daneben. Und so zieht sich der Hohe Rat zurück, um sich zu beraten. Aber statt die Augen aufzutun, um zu sehen, was da wirklich abgeht, wer Jesus wirklich ist, wird ihr Widerstand nur größer. Punkt 3. Was sollen wir tun? Vers 16. Ein offenkundiges Zeichen ist passiert. Wir können es nicht leugnen, so gern wir täten. Das bekennen sie mit eigenen Worten in Vers 16. Wir können es nicht leugnen. Was sollen wir tun? Wie wäre es mit Glauben? Glaube wäre gut. Wir können es nicht leugnen, aber wir wollen es auch nicht glauben. Wir werden einfach nicht. Du kannst die Auferstehung Jesus nicht stehen lassen. Das hätte zu weitreichende Konsequenzen. Du müsstest den Herrschaftsanspruch über den Lehrer abgeben. Du müsstest erkennen, dass er Sohn und König ist und einziger Werk zu Gott. Du kannst es nicht einfach so akzeptieren, dass er auferstanden ist, ohne alles gehen zu müssen. Und so befehlen sie den Jüngern in Vers 17, künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen Jesus zu reden. Es ist ja dann nie um der Gelähmte gegangen, sondern immer nur um Jesus. Und das ist auch die richtige Strategie, gell? Für unangenehme Wahrheiten. Man bringt einfach jemanden zum Schweigen. Das ist die richtige Strategie. Einfach nicht ahnenloser und zum Schweigen bringen. Irgendwann wird es schon weggehen. Das ist übrigens auch die Strategie für Kinder, wenn sie sich verstecken vor mir. Einfach so machen und der Papi wird schon verschwinden. Das ist schon wahr, die Strategie. Für Leute, die die Wahrheit nicht hier wollen. Einfach wegschauen und hoffen, dass es weggeht. Und so befehlen sie den Aposteln zu schweigen und die antworten in Vers 19, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Und alles, was dem Hohen Rat übrig bleibt, ist eine letzte Drohung zu zischen, in Vers 21, bevor sie Petrus und Johannes freilassen müssen. Weil alle Gott preisen über das offenkundige Zeichen, das geschehen war. Sie wend aber nicht glauben. Und darum zischen sie nur noch diese Drohung. Aber sie wend's nicht glauben. Und Paulus sagt, das ist normal. Das ist die normale Reaktion auf Jesu Auferstehung. Aufs Evangelium. Die normale Reaktion ist Unglaube. Und das sagt der Paulus im Römerbrief. Der sagt, darüber offenbart sich Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit unterdrücken. Das ist normal. Das ist zu erwarten. Römer 1, Vers 18. Vers 19, sie hätten ja vor Augen, was von Gott erkannt werden kann. Gott selbst hat es ihnen vor Augen geführt. Denn was von ihm unsichtbar ist, seine unvergängliche Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt mit der Vernunft an seinen Werken wahrgenommen. Es bleibt ihnen also keine Entschuldigung. Wie viel weniger, nachdem Gott sich so klar gesagt hat in Jesus. Durch das Wunder, ja, aber durch die Auferstehung. Noch viel mehr. Durch Werke, Worte, Wunder und der Wiederauferstehung. Der Römerbrief bereitet uns darauf vor, dass wir nicht überrascht sein dürfen, wenn wir als Gemeinde Widerstand erleben. Sobald wir das Evangelium auch nur erwähnen. Das ist die normale Reaktion der Menschen. Das ist, was normal ist. Die Gemeinde muss nicht überrascht sein, wenn Menschen die verkündete Wahrheit unterdrücken und Widerstand aufkommt. Auch die junge Gemeinde damals, die Urgemeinde, war wenig überrascht. Die waren nicht überrascht. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben in der Weltgeschichte, seit die Gemeinde existiert, in der sie nicht verfolgt war. Hat es nie gegeben. Es hat keine Zeit gegeben, in der die Gemeinde Jesu nicht verfolgt war. Das ist die Realität. Jesu Anspruch ist einfach zu groß. Und früher oder später stoßen wir auf Widerstand, entweder persönlich, in der Familie oder am Arbeitsplatz oder in der Schule oder vielleicht echt auch auf gesellschaftlicher Ebene. Politisch. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn das so normal ist, wenn das zu erwarten ist, und ich mache mich sehr in der verfolgten Kirche weltweit, wenn das zu erwarten ist, wenn das normal ist, wie bereiten wir uns auf sowas vor? Wie gehen wir damit um? Punkt 4, Antwort der Gemeinde. So gehen wir damit um. Die Gemeinde reagiert, antwortet auf den Widerstand in Vers 23 bis 30. Ihre Reaktion, die Reaktion war Gebet. Das hätte mir vielleicht auch können, gell? Wenn Verfolgung kommt, Bertha, aber ihr Gebet ist nicht aus Panik. Nicht aus Panik, sondern aus Zuversicht. Sie sagen nicht, um Himmels Willen, Widerstand ist da. Sondern sie führen sich drei Wahrheiten vor Gott vor Augen. Das sind unsere drei Anker. Die musst du mitnehmen, sollte Verfolgung kommen. Wenn du die Anker nicht hast, gehst du unter. Und wirst fort drüber. Erstens, also die drei Wahrheiten. Erstens, Gott ist souverän über allem Widerstand. Das ist, was sie sich vor Augen führen in Vers 24. Wer jetzt eine Bibel offen hat, Vers 24 ist gut zu mir schauen. Gott ist der Herr über allem. Vers 24, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Mein Gott hat den Hohepriester gemacht. Der hat seinen Herzschlag und der nächste und der folgende auch, ist ein Geschenk aus Gottes Hand. Gott hat meinen Verfolger gemacht. Der nächste Atemzug, der meinen Verfolger zieht, ist ein Geschenk aus Gottes Hand. Muss ich mich vor irgendwas fürchten? Alles, was da passiert, ist nicht ohne Gottes Wissen und ohne seine Hand drüber. Denn er ist Herr, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist, alles. Für Gott war der Widerstand keine Überraschung. Gott hat sich nicht gedacht, hoppla, meine Gemeinde wird stoßt auf Widerstand, ich muss mir was Neues überlegen. Sondern vielmehr, und das ist Punkt 2, Gott hat den Widerstand vorausgesehen. Das ist der zweite Anker. Gott hat es vorausgesehen. Gott hat es klar gesehen, dass in dem Wort das Widerstand kommt. Dass die Völker toben werden gegen Gottes Gesalbten und damit auch seine Gemeinde. Das ist ja der zweite Psalm. Die Psalmen reflektieren all unsere Emotionen in christlicher Lehre. Du findest jede Emotionsregung, Gefühlsregung, die du als Christ hier hast in den Psalmen. Jede. Und der Psalm 2 ist ja der zweite Psalm. Bereitet uns darauf vor, dass Verfolgung nicht ein Grund zur Angst ist, sondern ein Grund zum Erwarten. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Vers 25. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Vers 27. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, haben sich jetzt der Hohe Rat und all dir versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Gott hat es vorhergesehen, dass das passieren wird. Gott hat sie vorbereitet auf das. Und schon wenn du Widerstand erfährst, wegen dem Evangelium, das darfst du nicht persönlich nicht. Das hat mit dir nichts zu tun, das hat mit Jesus was zu tun. Aber Gott hat es nicht nur vorhergesehen, jetzt kommt der dritte Anker, Gott wird den Widerstand nämlich auch benutzen. Er wird ihn benutzen für seine Zwecke. Gott hat Widerstand vorhergesehen, aber vielmehr wird er Nutzer, um sein Reich zu bauen. Und es geht so, die Völker toben, hat er gesehen, im Psalm 2, den er dort zitiert, und Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass der Widerstand, den Gott vorhergesehen hat, ein Werkzeug in Gottes Hand ist für sein Reich. Das heißt es. Widerstand ist, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und das war Gottes Plan. Widerstand ist, was Josef nach Ägypten gebracht hat. Da hast du die Josef-Predigt, gell? Passt. Widerstand ist, was Josef nach Ägypten gebracht hat. Und doch war es Gottes Plan. Und der Josef selber bezeugt in Genesis 50, 20, ihr habt zwar Böses gegen mich geplant, meine Brüder, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das ist, was Gott aus all dem Widerstand macht. Und Römer 8, 28 versichert uns, dass dieselbe Wahrheit auch für uns gilt, nämlich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott wird Widerstand brauchen, um sein Evangelium auszubringen oder in dir groß zu machen. Garantiert. Er wird Widerstand brauchen, um das Evangelium auszubringen in die Welt oder in dir groß zu machen. Garantiert. Und Stephanus Märtyrer Tod in Kapitel 7 ist es schlussendlich in der Apostelgeschichte, die überhaupt erst dazu führt, der Tod führt dazu, dass das Evangelium erst Samaria erreicht. Das müssen wir nochmal genau lesen, Kapitel 7 und 8. Da sieht man, dass der Grund dafür, dass die nächste Stufe erreicht wird, da Stephanus Tod ist. So souverän ist Gott. Die Gemeinde, mir, du und ich, wir heben uns drei Realitäten vor Augen. Das sind die drei, die wir gerade angeschaut haben. Gott ist souverän über Widerstand. Gott hat Widerstand vorhergesehen und Gott wird den Widerstand brauchen. Jemand hat einmal gesagt, Gott mag zwar seine Botschafter begraben, aber niemals seine Botschaft. Das ist zum Mitnehmen und ein bisschen darüber nachdenken. Also Bertha hat die gemeint, nicht aus Panik, sondern weil sie weiß, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Toben der Heiden und die Auflehnung der Völker vorhersah, wird jeden Widerstand nutzen, um seine Pläne voranzutreiben. Und was ist sein Plan? Dass wir Zeugen sind bis an die Enden der Erde. Das ist damals so gewesen und das ist auch heute noch so. Und das heißt für uns 2000 Jahre später, was heißt das für uns? Was heißt das für dich, für mich? Was heißt das morgen am Montag? Das heißt, dass APG Forte sorgenhemmend, kräftigend und zielfördernd ist, wenn wir den Text hineinschauen. Das heißt's. Punkt 1, sorgenhemmend. Zum Schluss. Ich weiß, wir haben alle Angst vor Verfolgung. Vielleicht kommt der Islam oder vielleicht kommt noch mehr Pluralismus oder noch mehr Säkularisierung, die Entchristianisierung von Europa, von Österreich, vom Ländle, bei der Schule, bei der Politik und es scheint vom Zwergengarten, höre ich da, ja. Es scheint sicher nicht Ursache zu werden zumindest, sagen wir mal so viel. Und wir haben Angst vor dem. Und wir beginnen uns jetzt schon zum Verstecken. Das ist die kuriose Sache. Bevor die Verfolgung überhaupt losgeht, fangen wir uns schon an zum Verstecken. Ich habe von Leuten gehört, die nicht Mitglied in einer Gemeinde werden möchten, weil sie nicht in einem Gemeinderegister auftauchen möchten, falls einmal Verfolgung kommt. Und ich sage es nicht zum Lustigsein. Es gibt Leute, die sich der Gemeinde in den Anschlüsse wenden, weil sie Angst haben, dass sie irgendwann dafür verfolgt werden. Dass sie irgendwo einmal in einem Mitgliederverzeichnis auftauchen und die Geheimpolizei an der Tür klopft und sie mitnimmt. Was gang und gäbe ist in anderen Ländern derzeit mit der Christen. Wir verstecken uns jetzt schon, obwohl die Verfolgung noch gar nicht da ist. Und das zeigt, wie viel Angst das wir haben. Und deswegen brauchen wir das. Wir brauchen das. Sonst werden wir der Verfolgung, ob sie kommt oder nicht, ich prophezei jetzt da sicher nichts daher, wir werden deren nicht standheben, wenn wir das nicht haben. Wie wirkt APG Forte sorgenhemmend? Wie nimmt APG Forte, wie nimmt der Text da, wie nimmt Gottes Wort mir die Angst vor Verfolgung? Wir heben uns an die drei Wahrheiten. Gott ist der Herr über allem. Er hat jedweden Widerstand
vor Oger und hat ihn vorhergesehen. Und er wird jeden Widerstand zum Trotz verwenden, jedem Widerstand zum Trotz in die Gemeinde bauen. Das ist sorgenhemmend. Wenn du das einwirfst, dann verlierst du deine Sorge.
Apostelgeschichte 4, 23 bis 30 lohnt sich, zum sich vor Augen führen, vielleicht sogar auswendig zum Lernen.
Und mal abgesehen davon wächst der Verfolgung. Ich hoffe, dass wenn Verfolgung kommt, ich sage nicht das, aber vielleicht, dann hoffe ich nicht, dass es das Gemeindeverzeichnis ist, das mich überführt der Geheimpolizei gegenüber. Ich hoffe, dass meine Nachbarn das sagen werden, hey, sperren deine Augen, weil das ist schon ein Nachfolger Jesu. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich hoffe, dass meine Arbeitskollegen oder Diener sagen werden, der muss ruhig sperren. Der ist nämlich auch begeistert für Jesus. Ich hoffe, es braucht kein Gemeindeverzeichnis für sowas.
Zweitens, kraftgebend. Wie ist der Text kraftgebend?
Du musst einfach nur den Petrus anschauen. Du musst den Petrus anschauen vor Pfingsten und den Petrus anschauen nach Pfingsten. Und dann siehst du, wie viel Kraft Gott für dich parat hat, durch seinen Heiligen Geist. Der Petrus, wie mutig und freimütig und klar er da redet. Vor denen, die einen umbringen haben können, die Jesus schon umgebracht haben. So freimütig. Da kommt die Kraft her. Der Heilige Geist, der Gottes gehört, und die ist parat, wenn wir sie brauchen. Das war ein Versprecher, wo Jesus gehört in Lukas 12.
Wenn er vor den Verantwortlichen stand, dann sorgen wir nicht darum, was sie sagen sollen, sondern wie wir es euch gehen durch den Heiligen Geist. Letzter Punkt, zielfördernd. Widerstand ist zwecklos. Zuerst 3000 Bekehrte, dann 5000 Bekehrte und dann am Ende von der Apostelgeschichte ungehindert. Und jetzt inmitten von der Welt wächst die Gemeinde Christi in den Verfolgungsgebieten schneller als sonst irgendwo. Weil Widerstand zwecklos ist. Weil Gott ein Ziel hat, das er durchziehen wird mit dir und mit mir und mit der Gemeinde, mit der FEG und mit der CG. Das Ziel ist nicht, dass das Widerstand Werk Gott bei mir bettet. Für das bettet die Gemeinde da nicht, sondern das Ziel ist, um Freimütigkeit zum Bettet. Das ist, was sie machen. Wir beten nicht, dass der Widerstand Werk Gott, sondern inmitten von Widerstand beten wir um Freimütigkeit. Und so erleben wir die Kraft des Heiligen Geistes. So wird die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar in der Gemeinde. Das ist der sichtbare Beweis, dass Gottes Geist da am Wirken ist. So wie tanzende Blätter sichtbarer Beweis für Wind ist, den man doch nicht sehen kann, so ist die Freimütigkeit der Gemeinde der sichtbare Beweis für das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Das Gebet der Gemeinde in Apostelgeschichte 4, Vers 29. Verleihe deinen Knechten Freimütigkeit. Vers 31, da kommt schon die Antwort auf das Gebet. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. So beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du souveräner Gott und Majestät und König und Herrscher und Schöpfer bist über die ganze Welt. Und dass jeder Mensch sein nächster Herzschlag, sein nächster Atemzug aus deiner Hand empfangt, dass alles in deiner Hand liegt und wir darum keine Angst haben müssen. Durch die Welt überwunden, Jesus, für uns. Und Herr, lass uns lernen zum Sehen, dass Widerstand normal ist und nicht beängstigend sein muss. Lass es Freimut hier und in dir gründet sie als Gemeinden. Lass uns wachsen zu dir, Anne, zu der Erkenntnis, dass du einen Plan hast, den niemand umwerfen kann. Und lass uns vor allem, Jesus, lass uns bitte, bitte mehr und mehr die Herrlichkeitsehre, die uns auf uns wartet, dass wir die Angst verlieren für unseren irdischen Tod. Ich bitte dich, dass du uns veränderst durch die Kraft deines Geistes und parat machst. Amen.